Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, zum großen Jubiläum. Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. 200 Mal haben wir euch schon begrüßt an der Hydrogen Bar. Die 200. Episode unseres Podcasts, Johannes. Ein schönes Jubiläum.
Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge. Es ist wirklich beeindruckend. Ich bin selbst von uns beiden beeindruckt. Aber natürlich auch von euch, von eurer Treue.
Ja,
Das ist wirklich beeindruckend, wie lange das jetzt schon so vorangeht mit dem Podcast.
Und ja, seit mehr als 4 Jahren. Ja.
Genau, wenn man sich das vorstellt, 4 Jahre machen wir das schon. Einerseits fühlt sich schon ewig an, dass wir es machen, ja. Aber andererseits denken wir auch, das ist schon krass, machen wir es wirklich schon 4 Jahre lang.
Ja, ist schon krass. Wir haben ja so eigentlich auf dem Höhepunkt eigentlich dieser ersten Corona-Welle eigentlich so ein bisschen gestartet. Und da merkt man auch, wie lange jetzt auch dieser Anfang von Corona jetzt schon her ist. Das hat sich natürlich dann lang hinten rausgezogen, natürlich. Das hat dann so gefühlt ja irgendwie dann auch kein Ende gefunden. Aber ja, der Beginn auf dieser Corona-Zeit oder der Höhepunkt auch dieser ersten Welle ist tatsächlich jetzt schon mehr als 4 Jahre her. Also es ist auch deshalb irgendwie ein Wahnsinn, finde ich, wie schnell die Zeit vergeht und wie lange jetzt auch Corona schon wieder vorbei ist. Das muss man auch sagen, ja.
Ja, genau. Und wir hoffen natürlich, dass in den nächsten Jahren Corona noch weiter ins Hintertreffen kommt und unser Podcast noch weiter blüht und gedeiht.
Ja.
Sodass wir uns gar nicht mehr an Corona mehr erinnern müssen.
Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch an unsere 100. Folge, die vor ungefähr 2 Jahren ja ausgestrahlt wurde, die jetzt auch schon ewig her ist. Ich kann mich noch aus dem Grund eigentlich ganz gut daran erinnern, weil wir da auch so kurz davor eigentlich schon gestanden haben und dann so die Diskussion, ja, oh, jetzt kommt unsere 100. Folge, da müssen wir uns doch irgendwas Besonderes überlegen. Und da aber keiner von uns damals, glaube ich, so richtig Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen, was man da jetzt aussuchen könnte oder was man da jetzt machen könnte. Und sich dann so aus dem Nichts für mich die Gelegenheit ergeben hat. Und die Situation hat sich bis heute jetzt nicht merklich verbessert, wie wir jetzt gleich feststellen werden, dass ich zu der Zeit mit dem ICE mal in Erfurt gestrandet bin, sozusagen, und es da nicht weiterging. Und ich dann plötzlich einen Nachmittag und einen Abend in Erfurt hatte, wo ich nicht so richtig was zu tun hatte, quasi, halt, wo ich einfach darauf warten musste, auch dass am nächsten Morgen sozusagen der ICE weiterfährt Richtung München. Und da hat sich dann die Gelegenheit ergeben, diese 100. Episode etwas mehr im Einzelnen zu planen. Und wenn ihr euch erinnert, wir haben damals ja unsere Gäste nochmal alle informiert und angeschrieben, ob sie uns nicht eine kurze und kleine sozusagen Glückwunsch, eine Botschaft eben halt zukommen lassen wollen, eben zur 100. Episode. Und viele haben das ja auch gemacht. Wenn es euch interessiert, dann hört das gerne nochmal nach. Wenn ihr jetzt ganz weit nach unten scrollt, dann kommt ihr irgendwann bei der 100. Episode an. Und ja, Johannes, jetzt war ja wieder so ein bisschen die Diskussion, ja, was machen wir denn jetzt um Gottes Willen für unsere 200. Episode? Und wir haben uns letztendlich dafür entschieden, wir wollen nicht uns jetzt selbst feiern, um Gottes Willen. Das ist auch genug passiert in der 100. Episode sozusagen. Sondern wir wollen einen durchaus mal wieder optimistischen Blick, nachdem es in den letzten Monaten und man muss fast sagen Jahren, ja vor allem, beziehungsweise fast vor allem, aber schon auch viele negative Nachrichten halt zum Thema Wasserstoff gegeben hat, einen durchaus optimistischen Blick in die Wasserstoffzukunft hier in Deutschland werfen.
Genau, es geht ja in der Wasserstoffindustrie hauptsächlich um Ankündigungen, Planungen, Memorandum of Understanding und Letter of Intent und so weiter. Und jetzt gab es vor kurzem eine Nachricht, wo es wirklich um Umsetzung geht, um harte Fakten, um Wasserstoff als wirklich Wasserstoff und dass der transportiert wird und geliefert wird. Und das ist ja auf jeden Fall wert, dass es in unserer 200. Folge besprochen wird.
Genau. Die Wirtschaftswoche, die hat sogar getitelt Wasserstoffdurchbruch. Und wenn die Wirtschaftswoche sowas schreibt, die ja durchaus sozusagen jetzt nicht den Ruf hat, quasi jetzt halt, ja, jetzt irgendwie links ökologisch irgendwie ausgerichtet zu sein oder sowas. Wenn die das als Durchbruch hier begreift, dann ist das dann sicherlich eine große Nachricht. Und es geht tatsächlich darum, diese Stiftung H2 Global, die wir ja auch schon im Zusammenhang Zusammenhang mit der European Hydrogen Bank besprochen haben. Die hat einen Vertrag geschmiedet nach einer Auktion. Und es geht darum, wie du es schon erwähnt hast, Johannes, dass eine große Menge von Wasserstoff bzw. einem Wasserstoffderivat nach Deutschland geliefert wird. Und zwar nicht nur vielleicht und irgendwann, sondern es gibt einen handfesten Vertrag.
Genau. Und dieser Vertrag läuft für die nächsten 10 Jahre dann.
Ja.
Beziehungsweise für 10 Jahre wird dann ADNOC Wasserstoff liefern. Allerdings nicht wirklich Wasserstoff, sondern ja, Ammoniak, weil es halt einfacher ist zu liefern. Aber dies ist wirklich grüner Ammoniak.
Ja.
Das heißt, im Prinzip wird wirklich grüner Wasserstoff hergestellt und der dann in Ammoniak umgewandelt und dann nach Europa und dann halt über die Pipelines nach Deutschland geliefert.
Ja, genau. Und ADNOC, das ist ja diese Energieriese aus Abu Dhabi. Der macht es aber nicht selbst in diesem Fall, sondern über eine Tochter, die sich dann nennt Fertiglobe. Die ist eigentlich, wie der Name ja schon vermuten lässt, im Endeffekt ein Chemiekonzern. Und vor allem ein Düngemittelkonzern. Und die kennen sich deshalb dann eben halt mit Ammoniak aus. Logischerweise, Ammoniak hat ja auch eine Bedeutung als Dünger. Oder auch die Derivate dann wieder halt daraus. Und das Konzept besteht im Endeffekt daraus, dass in Ägypten in der Nähe vom Suezkanal sowohl eine Windenergieanlage aufgebaut wird, als auch eine Photovoltaikanlage. Als auch natürlich ein Elektrolyseur. Und aus diesem Wasserstoff, der im Elektrolyseur erzeugt worden ist, wird dann über einen weiteren Prozessschritt eben Ammoniak erzeugt und dieser wiederum wird dann eben in flüssiger Form in ein Schiff geladen und dann nach Rotterdam geschippert.
Genau, und warum Suezkanal? Das fand ich eigentlich ganz interessant, da habe ich diese Verbindung wieder gemacht. Denn als ich in der Uni war, damals vor ganz, ganz vielen Jahren.
Ja, so lange ist es auch nicht, ja.
Ja, aber bis halt. Also ja, länger doch, als unser Podcast alt ist.
Ja, das schon.
Hat dann mal beim Vortrag jemand eine Folie gezeigt mit den besten Windregionen der Welt. Und da ist der Suezkanal auf Nummer 1 bei Weitem gewesen.
Mhm.
Weil anscheinend durch diese Einkerbung sauste halt der Wind durch vom Roten Meer zum Mittelmeer oder in die andere Richtung. Und gleichzeitig ist es da wahnsinnig sonnig, drum macht es halt wirklich Sinn, da Windkraft und Photovoltaik aufzubauen, um grünen Strom herzustellen und diesen grünen Strom dann auch umzuwandeln.
Ja.
Und das ist dann auch der Grund, warum die Kosten für diesen Ammoniak oder beziehungsweise mittelbar für den Wasserstoff relativ gering sind. Also in dieser Auktion, da geht man dann davon aus, dass das Kilo Wasserstoff am Ende bei 4,50 Euro liegen wird.
Ja, man muss natürlich sagen, die 4,50 Euro, das sind die Produktionskosten.
Ja.
Aber wir kennen ja auch dieses Konstrukt der European Hydrogen Bank. Das heißt, was da letztendlich wirklich sozusagen der interessante Aspekt ist, das sind ja im Endeffekt Produktionskosten. Denn für die Abnahme von diesem Ammoniak oder letztendlich dann halt wieder Wasserstoff, da gibt es ja eine separate Auktion, wo sich eben halt mögliche Abnehmer ja bewerben können und ihr Gebot eben abgeben können, für wie viel sie eben halt diesen Wasserstoff dann der Stiftung H2 global abkaufen möchten. Und der Unterschied zwischen den Produktionskosten und dem Verkaufspreis, der wird ja eben, so wie wir es besprochen haben, über diesen Mechanismus der European Hydrogen Bank dann über Fördermittel ja auf absehbare Zeit ausgeglichen.
Genau, aber insofern ist es halt auf jeden Fall gut, weil man sieht, in so einer Auktion, da kann man schon auf Preise kommen, die also für den heutigen Zustand beeindruckend sind, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch sagen, ja, genau.
Wir haben ja gerade vor einigen Wochen diese
Episode. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, mit Holland, ja, genau.
Ja, genau, mit Holland und sind irgendwie 13 Euro
pro
Kilogramm.
Ja.
Und das ist ja wirklich eher so irgendwie anschauen von irgendwelchen Prototypen und an irgendwelchen Aufbauten, die da eher quasi ins Kleinskalig gemacht wurden.
Ja.
Und hier hat man halt wirklich einen Liefervertrag, wo dann auch im Prinzip wirklich ein Commitment da ist.
Ja, genau.
Und dass man da halt hier auf diese ungefähr 4,50 Euro geht oder eigentlich ist es ja der Ammoniak, der dann pro Tonne mit 810 Euro oder 811 Euro verkauft wird, ohne Transport, sondern mit Transport bei um die 1000 Euro pro die Tonne. Da hat man halt wirklich was, das eigentlich belastbar ist. Also ich weiß nicht, wie der Vertrag dann am Ende ist und ob da Vertic global sie sich dann irgendwie rauswinden kann im schlimmsten Fall. Aber es ist zumindest wirklich ein großer Schritt in die Richtung, dass man Wasserstoff Richtung günstig bringt.
Ja, genau. So ist ja auch das Statement, was man von H2 Global jetzt im Endeffekt liest. Die sind auch, ja, man kann schon sagen, eigentlich ja begeistert von dem Preis, der da erzielt wurde in der Auktion, weil der eben halt so niedrig ist. Und die führen das dann auch gleich sozusagen als Beleg dafür an, dass es um die grüne Wasserstoffwirtschaft viel besser bestellt ist, als es vielleicht der eine oder andere Rufer in den letzten Wochen oder Monaten dargestellt hat. Und das ist wahrscheinlich wirklich die Wahrheit. Jetzt gerade, wie du es erwähnt hast, im Vergleich zu diesem Projekt in den Niederlanden, wo sozusagen im Endeffekt so resigniert die weiße Fahne da halt gehoben worden ist und gesagt worden ist, ja, wir haben uns da ganz schön verrechnet, der Preis, der wird nicht 6 Euro betragen, sondern mehr als das Doppelte für ein Kilo Wasserstoff. Hier hat man jetzt wirklich ein Statement, was komplett in die entgegengesetzte Richtung geht. Man ist hier mit dem erzielten Preis im Endeffekt jetzt am unteren Ende von dieser Range, die man sich so erhofft hatte. Und das halt auch nicht nur als Absichtserklärung, wie vorhin schon gesagt, sondern wirklich halt mit einem Vertrag dahinter.
Ja, also diese Range, ich habe gelesen, der Preis ist ungefähr 30-40% unterhalb der Obergrenze, die man sich festgelegt hat. Und das ist natürlich schon ein großer Schritt nach unten.
Ja.
Man muss natürlich auch sagen, ein Grund, warum das alles möglich ist, ist, dass H2 Global halt wirklich vom Staat im Prinzip gebackt ist und dass die da dahinter stehen und sagen, gut, wir sorgen dafür, dass ihr keine Verluste habt. Denn natürlich ein Privatunternehmen würde nicht einfach so mal ein Vertrag über wie viel 100.000 Tonnen waren das, glaube ich, 150.000 Tonnen, nein, sogar 259.000 Tonnen Wasserstoff im Prinzip abschließen, sondern die würden natürlich klein anfangen und dann wird es teuer und so weiter.
Ja,
und hier hat man halt wirklich den Vorteil vom quasi Staat als großer Akteur im Hintergrund, der sagt, gut, wir unterstützen euch.
Ja.
Ihr macht es im Prinzip ja auch für uns, für den Staat, dass ihr die 259.000 Tonnen Wasserstoff einfach mal einkauft für die nächsten 10 Jahre, beziehungsweise dann eigentlich von 2027 an. Und dann verkaufen wir den Wasserstoff halt an Firmen, die es brauchen. Und die Differenz, die wird halt vom Staat getragen.
Ja, genau. Weitere Aktionen werden folgen. Schon derzeit laufend ist eine Auktion für den Import von grünem Methanol. Also ein weiteres Derivat von Wasserstoff, was hier eben eingekauft werden soll. Im nächsten Jahr soll eine weitere Aktion starten für SAF im Synthetic Aviation Fuel. Also, wie sagt man da immer so schön? Teilweise sagt man ja, glaube ich, grünes Kerosin, glaube ich, kann man ja dazu sagen. Eine weitere Auktion, die da gestartet werden soll. Und dann ist also eben auf der Importseite dann tatsächlich hat Deutschland auf der einen Seite mit Ammoniak versorgt, auf der anderen Seite mit grünem Methanol versorgt und auf der dritten Seite mit SAF versorgt. Und ebenso, wie vorhin schon mal gesagt, werden dann die Auktionen gestartet für die Verbraucherseite, für die Abnehmerseite. Und so wird sich dann hoffentlich dieser Markt gegenseitig so ein bisschen so nach oben schaukeln, wenn die Erzeuger sehen, ja, es gibt ja Abnehmer und diese Preise, die die Abnehmer vielleicht bereit sind zu zahlen, ja, vielleicht sind die ja gar nicht so weit von dem entfernt, was ich hier erzeugen kann auf meiner Seite. Und auf der anderen Seite, wenn die Abnehmer sehen, ja, es gibt ja Erzeuger und die erzeugen auch den Wasserstoff zu einem Range, zu einem Preis, wo ich zumindest langfristig mir vorstellen könnte, auch den ohne Förderung zu bezahlen, ist das schon ein wichtiges Signal. Und ist insgesamt wirklich, das muss ich wiederholt sagen, habe ich auch damals schon gesagt, in der Folge, als wir die European Hydrogen Bank oder diesen Mechanismus der European Hydrogen Bank so ein bisschen vorgestellt haben, ist wirklich ein äußerst smartes Konzept, das Ganze, muss ich wirklich sagen.
Ja, wir hoffen, dass es halt wirklich dann auch so funktioniert, wie gedacht.
Ja.
Es ist auch so, die Verbraucher, die Firmen, die Wasserstoff brauchen, die müssen sich nicht für 10 Jahre committen, sondern da ist diese Commitment-Zeit nur ein Jahr lang und dann wird im Prinzip neu ausgeschrieben, sodass da der Preis natürlich viel stärker fluktuieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, es wird dann abgefedert von diesem A2-Global-Konstrukt.
Aber das ist wirklich ein guter Mechanismus, macht es den Erzeugern auf der einen Seite leicht, indem man, wie jetzt im Fall von AdDoc, dann wirklich den Preis eben da auf 10 Jahre festschreibt. Und auf der anderen Seite macht man es den Verbrauchern leicht, den Abnehmern leicht, weil die nicht so lange dann an den Preis gebunden sind und sich da eben halt nach der günstigsten Möglichkeit umschauen können, um an Wasserstoff oder an die Derivate ranzukommen. Aber dann stellt sich natürlich noch die Frage, Johannes, wenn dieses ganze Zeug dann in Deutschland hier ankommt oder wenn es erstmal in Rotterdam ankommt, das ist ja dann irgendwann in Rotterdam, noch gar nicht in Deutschland, ja, wie soll das denn dann verteilt werden? Da ist natürlich auch immer noch die Frage, wie kriegt man es denn aus Rotterdam, ja, zum Beispiel hier an den schönen Ammersee?
Ja, das ist die Frage, warum brauchst du denn so viel Wasserstoff mit dir zu Hause?
Ja, naja, ist gut,
hier was vielleicht nicht. Was für Pläne hier hast.
Ja, nee, das war jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber wir können ja sagen, München. In München wird sicher viel Wasserstoff verbraucht werden. Wie kommt der Wasserstoff von Rotterdam nach München, Johannes?
Hast ja, du da irgendwelche natürlich, Ideen? Natürlich mit einer Pipeline.
Ja.
Und da gibt's auch Neuigkeiten. Nämlich wurde jetzt die Pläne für das Wasserstofffernleitungsnetz von den Fernleitungsbetreibern vorgestellt, wo sie eben aufgezeichnet haben, wie mit einem Netz von am Ende knapp 10.000 Kilometern Wasserstoff durch Deutschland transportiert werden sollen.
Ja, genau. Zu diesem Thema haben wir ja auch vor längerer Zeit schon mal gesprochen, als diese Idee, dieses Hydrogen Backbone auf der europäischen Ebene oder dann auf der deutschen Ebene eben dieses sogenannte Wasserstoffkernnetz so sozusagen die ersten Schritte unternommen hat. Und wir haben damals so ein bisschen ja den Blick in die Zukunft gerichtet, wie das wohl aussehen wird. Und jetzt tatsächlich ist es soweit. Schon die ersten Abschnitte von dem Wasserstoffkernnetz, die sollen im nächsten Jahr in Betrieb gehen, 2025. Das ist also nicht mal hier das magische Jahr 2030, das wir sonst immer nennen, sondern es ist tatsächlich im nächsten Jahr, also nicht mehr lang hin. Und das ist jetzt Ende Juli, als wir das aufnehmen. Also das ist nicht mal mehr ein halbes, oder, ja.
Ja gut,
das heißt natürlich, dass im 1. Januar.
Kann auch noch Dezember sein.
Ja, natürlich, genau. Aber wir können ja sagen, so ungefähr ein Jahr vielleicht wird es noch dauern. Aber dann soll da tatsächlich der erste Wasserstoff eben halt durch das Wasserstoffkernnetz fließen. Und immerhin, aus meiner Warte raus auch ein sehr sportlicher Zeitplan, dieses gesamte Netz, was du ja schon erwähnt hast, mit seiner Gesamtlänge von 9.666 Kilometern, soll dann im Jahr 2032 tatsächlich schon fertiggestellt sein.
Ja, und hier läuft es im Prinzip wieder ein bisschen ähnlich ab mit der staatlichen Unterstützung.
Ja.
Wie immer, ja, machen die Firmen ja wenig, wenn sie da ganz auf sich selbst gestellt sind, gerade bei solchen großen Projekten. Und drum steht da auch wieder der Staat mit drin und hat ein Amortisationskonto geschaffen, wird es genannt, wo im Prinzip gerade in der Anfangszeit, wenn es sehr wenige Nutzer gibt und daher sehr wenig Netzbenutzungsentgelte gezahlt werden, dann kommt da der Staat und unterstützt, um Wasserstoff halt nicht künstlich extrem teuer zu werden zu lassen. Und die Hoffnung ist halt dann da, dass Schritt für Schritt mehr Kunden kommen, mehr Wasserstoff durch die Pipelines fließen, mehr Netzentgelte, mehr Benutzungsentgelte gezahlt werden. Und am Ende dieses Amortisationskonto hoffentlich wieder ausgeglichen wird, dass der Staat dann netto ohne Unterstützung dasteht.
Genau. Und
da muss man jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Konstrukt, um halt wieder zu sagen, investiert. Wir schauen, dass sich der Markt auch entwickeln kann. Und im Prinzip übernimmt da der Staat in gewisser Weise wirklich das Risiko.
Genau. Die Nabelschau, die wird dann im Jahr 2055 stattfinden, also schon noch einige Jahre in der Zukunft. Und dort wird dann sozusagen halt Minus und Plus gegeneinander gelegt und es wird geschaut, quasi wie der Kontostand eben auf diesem Ausgleichskonto ist. Der Steuerzahler muss dann einspringen, wenn dieses Konto immer noch im Negativen ist. Und tatsächlich muss dann der Steuerzahler auch den Großteil eben dann bezahlen, um das Konto im Jahr 2055 auszugleichen, weil es eben negativ ist. Zumindest ein Viertel müssen auch die Kernnetzbetreiber dann zahlen und aufbringen. Aber die große Hoffnung ist natürlich, und so unrealistisch erscheint es gar nicht, im Gegenteil, es scheint eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass im Jahr 2055 dieser Kontostand eben halt nicht negativ ist, sondern dass dann die Nutzung von Wasserstoff eben so weit verbreitet ist, dass auch das Netz dann viel genutzt wird. Entsprechend dann dadurch halt hohe Netzentgelte angefallen sind, die auf dieses Konto eben eingezahlt werden und damit dieses Minus, das in den ersten Jahren aufgebaut wurde, auch dann hoffentlich ausgeglichen wird.
Genau. Und vielleicht noch zum Hintergrund oder zu diesen Netzentgeltpreisen. Da wird gerechnet, dass das weniger als 10% von dem Wasserstoffpreis darstellen soll.
Ja.
Das heißt, es ist ja dann doch relativ überschaubar von den Kosten, die man dann quasi auf den Wasserstoffpreis aufschlägt. Gerade wenn man sich anschaut, wie viel Netzentgelt man zum Beispiel für Strom bezahlt.
Ja, genau. Ja, genau. Da wird natürlich auch nochmal so hingewiesen drauf, dass durchaus der Steuerzahler natürlich da auch schon fleißig mitzahlt, weil ja auch ein Großteil dieses Ausbaus des Wasserstoffkernnetzes im Endeffekt ja über die IPCEI-Projekte, die wir auch schon im Podcast natürlich vorgestellt haben, ja finanziert wird. Für 23 Wasserstoffinfrastrukturprojekte stehen da ja insgesamt 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine gigantische Summe, wenn man sich es nochmal wieder vorstellt. Und 30% davon tragen eben die Bundesländer. Und das ist dann natürlich schon ein ganz gehöriger Anteil, wo der Steuerzahler sowieso schon quasi einspringen muss. Auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch nichts Neues, dass es so sein wird. Aber es ist natürlich wichtig zu erwähnen auch, dass das Ganze nicht umsonst passiert, sondern dass der Steuerzahler sich da natürlich beteiligen muss. Aber das war ja auch schon immer sozusagen klar und war ja auch nie jetzt anders versprochen. Rund 60% dieses Wasserstoffkernnetzes soll ja quasi aus umgerüsteten, noch zu überprüfenden, aber eben dann umzurüstenden Erdgasleitungen bestehen und rund 40% sollen neu errichtet werden. Und speziell natürlich die Neuerrichtung ist dann eben das, was über diese IPCEI-Projekte dann abgefedert werden soll.
Und man muss halt wirklich sagen, auch wenn der Staat da jetzt unterstützt, es ist zumindest dieser Mechanismus auch eingebaut, dass man im Prinzip Geld zurückbekommen kann.
Ja.
Und es ist nicht nur diese Einbahnstraße, wo dann irgendwie jetzt der Staat das alles aufbaut und irgendjemand anderer macht den Reibach.
Ja.
Was ja oft eine Kritik ist.
Ja.
Sondern hier wird wirklich geschaut, dass dann, wenn es wirklich profitabel ist, dass dann auch diese Subventionen Schritt für Schritt zurückgezahlt werden.
Und dass letztendlich auch der Steuerzahler dann wieder was davon hat eben und da auch profitieren kann davon, ja. Ja?
Ja, genau, ich glaube.
Positiver Ausblick war das doch, Johannes. Das klingt doch
ja,
alles jetzt
Fall.
Gar nicht so schlecht, wie es die letzten Monate hier vermuten lassen.
Ja, das stimmt. Und so können wir frohem Mut auf die nächsten 200 Episoden blicken.
Ja, genau. Und vor allem jetzt froh gemut jetzt erstmal auf unsere Sommerpause gucken.
Das ist wichtig, auf jeden Fall.
Genau, wie es gewohnt seid. Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause. Die nächsten Wochen werdet ihr uns nicht hören. Ihr habt Ruhe von uns und könnt hoffentlich auch die Sommerzeit genießen, die Sommerferien noch genießen, wenn ihr in einem südlichen Bundesland wohnt, wo jetzt die Sommerferien ja erst so richtig losgehen. Und ja, ich muss schon sagen, ich freue mich richtig jetzt auf die Zeit mit der Familie in den Sommerferien und auch drauf, dass wir dann hier mit dem Podcast mal so einen kleinen Gang auch zurückschalten können und nochmal eine kleine Pause haben.
Ja, da bin ich bei dir. aus dem Nähkästchen zu plaudern, es ist schon manchmal eine Herausforderung, jede Woche wieder einen Podcast veröffentlichen. Das hört sich immer so leicht an, da redet man ein bisschen in ein Mikrofon rein, aber es ist ein bisschen mehr dabei.
Ja.
Und da ist es dann schön, wenn man mal durchatmen kann.
Ja, trotzdem nochmal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein herzlicher Dank fürs Zuhören in den letzten 200 Episoden. Es ist immer noch schwer zu begreifen eigentlich, in den letzten 200 Episoden, die ihr uns an der Hydrogen Bar hier begleitet habt. Wir freuen uns, dass diese Sache hier so gut angenommen worden ist. Das hätten wir niemals gedacht, als es losging. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die ganzen Sponsoren, die uns in den letzten Jahren unterstützt haben. die das Ganze natürlich dann auch leichter gemacht haben, auch dass die Kosten dann halt gedeckt sind, quasi auch, dass man sozusagen nicht selber noch quasi von seinem Privatvermögen dann Geld in die Sache stecken muss, sondern auch, dass diese Kosten halt gedeckt sind. Das ist eine herausragende Sache und dafür auch nochmal, ja, ganz einfach ein herzliches Dankeschön an die Unterstützer und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich weiß natürlich, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man solche unterstützten und gesponserten Episoden hat, wenn man Werbung in seinem Podcast hat, natürlich, das weiß ich, das verstehen wir auch. Aber ich denke auch mit den Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben in den letzten Jahren, glaube ich, waren das trotzdem jetzt durchgehend spannende und interessante Episoden. Und wir hoffen auch, dass dieses Konzept eben auch, dass wir uns in einem losen Rhythmus so ein bisschen halt abwechseln mit gesponserten Episoden und ungesponserten Episoden, so wie diese heute, ja, dass wir euch da sozusagen auch zufriedenstellen konnten und dass ihr mit dem Konzept einverstanden seid.
Ja, wenn nicht, dann meldet euch gerne bei uns.
Ja, genau.
Und ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht unter kontakt@hydrogenbar.de oder die Kontaktformular. Und dann sind wir natürlich immer froh, über neue Ideen und Gedanken zu diskutieren, ja, wie wir unsere Kosten auch ohne Sponsoren decken können.
Genau, ja. Aber einstweilen, wie gesagt, wünschen wir euch eine wunderschöne Sommerzeit. Wir ermutigen euch hiermit nochmal auf unserer Webseite doch mal auch vorbeizuschauen, www.hydrogenbar.de. Auch dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten, eure Kommentare hinterlassen oder mal schauen, eben, was es mit dem Sponsoring so auf sich hat und wer da schon alles dabei war. Und ja, ansonsten hören wir uns zur nächsten Episode nach unserer Sommerpause wieder, dann zur 201. Episode der Hydrogen Bar.
Genau, bis dahin wünschen wir euch eine gute Erholung, viel Spaß, viel Freude, wo auch immer ihr jetzt die nächsten Wochen verbringt.
Macht's
gut.
Und
freuen uns dann natürlich auf ein Wiederhören nach der Sommerpause.
Nach der Sommerpause. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.